Hallo Felix.
Hallo Frank.
Ich habe mir gestern ganz super lecker Duplo gekauft. Möchtest du einen?
Klar, gib her.
Hey, du bist aber gierig. Sagst du nicht mal Dankeschön?
Nö, sag ich nie.
Wie du fast sagst, nie. Du sagst nie Danke.
Nur wenn jemand mir einen Gefallen tut. Also, wenn ich ihn um etwas bitte, dann sage ich schon mal Danke. Also, die Tanja, die hat mir mal ihre Inliner geliehen. Da habe ich Danke gesagt.
Aber ich habe dir doch gerade ein Duplo geschenkt. Da habe ich dir doch auch einen Gefallen getan.
Nö. Schließlich habe ich dich nicht gefragt.
Also, dann wirst du das nicht mehr oft erleben, dass dir jemand was schenkt, wenn du so unfreundlich bist. Und ich finde, Dankeschön sagen, das heißt, der andere weiß, dass du dich freust. Und wenn du dich freust, egal ob der andere jetzt das von sich aus tut oder ob der Geld dafür kriegt, dann kann der sich vielleicht mitfreuen. Ich freue mich auch, wenn mir jemand was schenkt. So ist es eben auch umgekehrt.
Du hast vielleicht recht. Muss ich mal überlegen. Hallo Frank, gut, dass du kommst. Ich habe mir was überlegt.
Hallo Felix, das trifft sich gut. Ich wollte dich auch nämlich gerne sprechen. Ich habe in der Bibel was entdeckt über das Danken. Und das will ich dir unbedingt erzählen.
Also,
erzähl du.
Nein, du.
Nein, sag schon.
Also, ich habe mir das mit dem Freund so überlegt und dann habe ich der Verkäuferin im Aldi auch mal Danke gesagt, als ich bezahlt habe. Die war so verwundert, da musste ich ihr erst mal erklären, warum ich Danke gesagt habe. Weil sie soll sich freuen, wisst ihr? Und dann hat sie sich auch gefreut und hat mir gleich ein Emoji geschenkt. Das war schön, da habe ich nochmal Danke gesagt.
Prima, da hast du was Tolles erlebt. Jetzt sage ich dir, was ich gefunden habe. Da steht nämlich in der Bibel ganz viel über das Danken. Und zum Beispiel, dass wir nicht nur anderen Menschen, sondern auch Gott Danke sagen sollen. Für das, was er uns Gutes tut, weil er sich riesig darüber freut. Und dann steht da noch etwas. Sagt Dank alle Zeit für alles. Weißt du, was damit gemeint ist?
Nö, was denn? Soll ich auch Danke sagen, wenn ich schlafe oder wenn ich auf dem Klo sitze?
Nein. Das heißt, wir sollen nicht nur für die guten Sachen Danke sagen, sondern auch für das, was uns egal ist.
Hä? Hast du einen Vogel?
Oder was uns nicht gefällt.
Ich kann auch nicht Danke dafür sagen, dass ich weniger Taschengeld kriege als der Sven von nebenan. Oder dafür, dass dieser blöde Autofahrer mich gestern total erschreckt hat mit seiner Huperei. Ich bin fast umgefallen vor Schreck.
Doch, ich würde sagen, das ist schon ein Grund zum Danke sagen. Du hast nämlich geträumt, als du auf die Straße gelaufen bist. Ich war gestern mit meinem Fahrrad unterwegs und habe dich gesehen. Wenn der Autofahrer nicht gehupt hätte, wärst du ihm fast vors Auto gerannt. Und in der Bibel steht auch drin, dass bei den Menschen, die Gott lieb haben, alle Sachen irgendwie nützlich und hilfreich sind.
Also, in meinem ständigen Taschengeldmangel kann ich nichts Gutes sehen.
Tja, das kann ich mir vorstellen. Das geht mir auch manchmal so. Oft können wir bei schwierigen Sachen gar nichts Gutes entdecken. Höchstens hinterher, wenn alles vorbei ist. Dann verstehen wir manchmal, wozu es gut war.
Hey Frank.
Hallo Felix, wie geht's?
Ich weiß es jetzt.
Was weißt du?
Na, das mit dem Taschengeld. Ich habe meine Mutter gefragt.
Ach ja, und was hat sie gesagt?
Also, sie und Papa verdienen ja auch nicht so viel Geld wie die Eltern von Sven. Deshalb können sie mir nicht so viel geben. Und außerdem wollen sie auch, dass ich lerne, mir das Geld einzuteilen. Sven hat immer so viel für alles Mögliche, aber der weiß gar nicht, wie man für etwas spart. Und das kann ich lernen. Und ich kann mich freuen, bis ich das Geld zusammen habe, gespart. Und dafür kann ich dankbar sein, glaube ich, dass ich das lernen kann.
Naja, du kannst ja mal damit anfangen, Felix.
Jedenfalls spare ich für meine Inliner.
Okay.
Ciao, Frank.
Tschüss, Felix.
Also, wir feiern heute ein besonderes Fest. Wer weiß denn, was wir feiern?
Erntedank?
Ja, super. Also, das ist so ein Tag im Jahr. Also, jetzt in dem Stück heißt ja, und in der Bibel, wir danken Gott jeden Tag für alles, was er uns schenkt. Aber es gibt so einen Tag im Jahr, da gibt Gott uns wie so einen Stups. Jetzt vergesst es mal nicht. Vergesst mal nicht, was ihr alles geschenkt bekommen habt. Vergesst mal nicht, wer ich bin und was ich euch geschenkt habe und so weiter. So wie wir uns einmal im Jahr an Weihnachten erinnern, dass Jesus gekommen ist, dass er geboren ist und einmal im Jahr daran erinnern, dass er für uns gestorben ist. Und so haben wir eben einmal im Jahr einen Festtag, wo wir ganz besonders danken wollen. Wenn ich jetzt über Danken nachdenke, denke ich manchmal, ja, es gibt so Menschen, die sind ganz doll dankbar. Und dann gibt es andere, die sind überhaupt nicht dankbar. Die sind immer muffelig drauf, die jammern immer über alles und so weiter. Kennt ihr die? Kennt ihr Leute, die besonders dankbar sind und Leute, die immer so muffelig sind und so? Vielleicht kennt ihr die nicht. Kennen die Erwachsenen das? So, mit wem seid ihr denn lieber zusammen? Ruth, ich frag dich mal, wem bist denn du lieber zusammen? Mit den Muffligen oder mit den Dankbaren?
Mit den Dankbaren.
Warum?
Weil die sind einfach liebevoller und strahlen so viel Liebe aus und Dankbarkeit und Gefühl. Mhm.
Genau. Ja, so muffelige und so meckernde und so jammernde Leute, die, also mir geht es auch so, die ziehen mich dann runter. Ja. Manchmal merke ich aber auch, dann bin ich ja selber so drauf. Und dann bin ich vielleicht mit jemandem zusammen, der besonders dankbar ist. Dann kann mich das auch schon mal nerven. Habe ich jetzt so gemerkt. Aber eigentlich ist das gut. Gibt es ein paar, die mir einfallen, die besonders dankbar sind. Und es gibt mir aber auch andere, die fallen mir ein, die sind besonders muffelig und die haben immer was zu meckern. Ja, aber insgesamt sind mir die Dankbaren schon lieber. Und jetzt gibt es so eine Bemerkung von Ignatius von Loyola, der hat darüber nachgedacht, was denn wohl die schlimmste Sünde ist im Leben. Was ist wohl die schlimmste Sünde? Ja?
Das wäre für mich die Gleichgültigkeit.
Echt? Ja. Wow, super. 100%. Wow, 100%, ja. Also wir haben das die Konfirmanden gefragt, was ist denn die schlimmste Sünde? Und haben sie gesagt, naja, jemand umbringen, hätte ich eigentlich auch gesagt. Mord, Totschlag, Diebstahl, so, das wäre die schlimmste Sünde. Aber da bist du ganz nah dran. Und Ignatius hat gesagt, Undankbarkeit ist die schlimmste Sünde. Finde ich erstaunlich. Undankbarkeit ist die schlimmste Sünde. Warum? Weil wir damit zum Ausdruck bringen, dass wir uns alles selbst zu verdanken haben und dass wir gar nicht sehen, wer dahinter steckt und weil wir das Gute nicht sehen, was uns geschenkt worden ist. Und Undankbarkeit lässt uns so für uns selber sein. So, wir können alles selber und wir brauchen niemand. Und bei Dankbarkeit ist ja immer eine Beziehung da. Also ich danke ja jemand. Und damit habe ich eine Beziehung und gehe eine Beziehung ein. Ein Undankbarer verleugnet Gott als den Geber des Guten oder verleugnet das Gute, was Gott ihm gegeben hat. Jetzt lese ich eine Geschichte vor und da müsst ihr jetzt mal ganz besonders aufpassen und ich sage da noch ein bisschen was zu dieser Geschichte. Ich erkläre sie noch ein bisschen und wenn ich den ersten Teil erklärt habe, dann dürft ihr da vorne malen, aber erst dann, ne? Die Geschichte geht so. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien in Galiläa. Da war ich übrigens jetzt gerade vor einer Woche, waren wir in Samaria. Und wir haben sogar echte Samariter besucht. Die gibt es noch. Da gibt es noch 800 Samariter. Sehr speziell. Sehr speziell. Die opfern noch mit Tieren. Die opfern noch Schafe jedes Jahr, damit Gott ihnen gnädig ist. Sind etwas, haben was nicht mitgekriegt, würde ich sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber waren ganz nett, war schön bei denen. Ja, auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Wisst ihr, was Aussätzige sind? Weiß das jemand? Nee, ne, wisst ihr nicht. Erkläre ich noch gleich. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war. Und er lobte Gott mit lauter Stimme und warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, sind nicht alle 10 rein geworden? Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte ihm, steh auf und geh. Dein Glaube hat dir geholfen oder dein Glaube hat dich gerettet. Also, was ist Aussatz? Aussatz, da haben Leute ganz schreckliche Geschwüre, überall am Körper. Und das Schlimme sind nicht die Geschwüre, sondern ist das, dass sie an den Geschwüren kein Gefühl mehr haben. Und wenn die sich stoßen, also wenn die da irgendwo vorrennen oder auf eine Glasscherbe treten, und die sind ja damals barfuß gegangen, dann haben sie sich verletzt und haben es nicht gemerkt. Und diese Geschwüre haben sich entzündet und das war dann so schlimm, dass manchmal sogar Teile vom Körper abgefallen sind. Also wenn die dann so eine Verletzung an der Hand hatten, dann ist das entzündet und dann auf einmal hatten sie keine Finger mehr. Also ganz, ganz schlimm. Und die haben damals gedacht, das ist super, super ansteckend und ich darf nicht in die Nähe von solchen Menschen kommen. Und deshalb heißt das auch Aussatz, weil die ausgesetzt wurden. Die waren in Höhlen, so eine Höhle habe ich auch gesehen, einfach so eine Höhle vor der Stadt, so ganz weit weg, nicht bei den Menschen, so sagen wir mal hier, und die Menschen waren da. Und immer wenn ein Mensch kam, dann mussten die sagen, unrein, unrein, dass keiner in die Nähe der Höhle kam, um sich nicht anzustecken. Schrecklich, ne? Also fürchterlich. Die waren völlig ausgestoßen und ab und zu kamen Leute aus der Stadt und haben ihnen in Entfernung, vielleicht hier, wo das schöne Obst ist, Essen hingestellt. Und dann sind sie ganz schnell weggelaufen und dann durften die aussätzigen Menschen rauskommen und sich das Essen holen. Aber sie durften sie nicht berühren, sie durften nicht in ihre Nähe kommen. Also ganz, ganz grausam. Und da sind 10 Aussätzige in so einer Höhle. Und dann kommt Jesus vorbei mit seinen Jüngern. Und dann schreien sie von Weitem, sie haben wohl von Jesus gehört, schreien sie, Meister, hab Erbarmen mit uns. Vielleicht kommen sie sogar ein bisschen näher, aber sie haben auch Angst, dass sie abgewiesen werden, weil sie haben ja Angst davor, abgewiesen zu werden. Sie dürfen ja gar nicht in die Nähe von Leuten kommen. Ja. Und dann macht er etwas, was sie überhaupt nicht erwarten. Also, was hätten sie erwarten können? Ich denke mal, da waren Pessimisten. Wisst ihr, was Pessimisten sind? Weiß das jemand? Weißt du das? Also, das sind die, die immer das Schlechteste erwarten. Pessimisten. Die hätten vielleicht erwartet, also Jesus wird sagen, haut doch ab, ich will mit euch nichts zu tun haben, ihr seid unrein, ich will mich nicht anstecken, weg mit euch. Und dann wäre er vorbeigegangen. Dann gab es vielleicht Optimisten bei denen, also das sind die, die immer das Gute erwarten. Und die haben vielleicht gedacht, ach ja, vielleicht wird Jesus zu uns kommen, vielleicht wird er mit uns beten, vielleicht wird er uns heilen, vielleicht hat er ein Medizin dabei, vielleicht macht er irgendeine Medizin, wie er schon mal bei anderen gemacht hat, so aus Lehm und schmiert uns das auf die Geschwüre. Und ja, und Jesus macht was ganz anderes. Jesus sagt, geht zu den Priestern. Komisch, Priester, was sollen die mit der Krankheit? Aber damals in Israel war es so, die Priester, die waren wie das Gesundheitsamt. Es gibt so Krankheiten, die muss man melden beim Gesundheitsamt, weil die so ansteckend sind, auch heute noch. Und dann muss man die melden, wie viele es da gibt. Ich glaube, bei Masern ist es so, weiß nicht so genau, aber bei so gefährlichen Krankheiten ist es so, Ebola auf alle Fälle, die muss man melden. So ganz schlimme Grippeerkrankungen und so. Ja, aber die ist nicht ansteckend. Die muss man dann nicht melden, aber nur so ganz ansteckende Krankheiten, die muss man melden. Ne? Ist so. Guck mal zu den Ärzten unter uns. Ja. Und wenn dann die Epidemie, also diese Ausbreitung der Krankheit vorbei ist, dann weiß das Gesundheitsamt auch, das ist jetzt wieder ist okay, keine Gefahr. Ja, und dann sagt er, geh zu den Priestern. Und jetzt denke ich aber, meine Güte, wenn die da zu den Priestern gehen und diese Krankheit noch haben, dann werden doch die Priester sagen, wie könnt ihr nur herkommen? Ihr geht hier durch die Menschenmenge und geht zu uns. Wir stecken uns jetzt an, das geht doch gar nicht. Also, ist doch Wahnsinn. Aber sie machen's und tatsächlich werden sie gesund. Und dann waren es ja 10. Die sind alle gesund geworden. Aber nur einer kommt zurück und bedankt sich. Und jetzt könnt ihr malen. Ja, malt ihr mal Bilder. Ihr könnt euch die Szene aussuchen. Ob diese Leute, die da in den Höhlen sind, die Aussätzigen, die so schwer krank sind und Jesus, der vorbeikommt. Oder ob es auf dem Weg ist zu den Priestern oder ob es hinterher ist. Ja? Ist okay? Und der Philipp geht mit euch an den Tisch und schaut mal, wenn ihr da Hilfe braucht. Da liegen Stifte und da liegen Blätter. Und ich mache ein bisschen für die Erwachsenen noch weiter. Ja, klar, kannst du. Ja, was mir so aufgefallen ist, noch an dem Text, mir fiel so das bekannte Stichwort ein, Not lehrt beten. Viele Menschen geht es so, wenn sie in Not sind, dann beginnen sie zu beten, egal ob sie eine Beziehung zu Gott hatten oder nicht. Also ich glaube, dass vor OPs mehr gebetet wird als sonst. Oder vor Prüfungen. Egal ob jemand, vielleicht auch vor Geburten wahrscheinlich, da wird mehr gebetet als sonst. Und dann beten auch Leute, die sonst nicht beten. Auf einmal erinnern sich, das könnte ja vielleicht helfen. Und ich denke so in meinem Herzen, naja, die gehen nicht mit Gott, aber dann beten sie auf einmal. Aber Jesus irritiert das nicht. Jesus ist da nicht böse drüber. Er macht es ihnen auch nicht zum Vorwurf. Er sagt ihnen nicht, ach, jetzt kommt ihr und wollt auf einmal was von mir. Ihr wollt doch sonst nichts von mir und ihr haltet euch doch an nichts, was ich euch sonst so gesagt habe. Und jetzt kommt ihr und wollt ihr was von mir. Nein, das sagt er nicht, sondern er geht auf ihre Bitte ein. Das finde ich schon bemerkenswert. Er lässt sich bitten. Er findet das toll. Wir dürfen ihn rufen, wenn wir in Not sind. Wir dürfen das. Und unsere Mitmenschen dürfen das auch, egal ob sie Gott kennen oder nicht. Es ist auch eine Chance, Gott kennenzulernen, wenn Menschen in Not zu ihm kommen und ihn bitten. Und wir brauchen das nicht verachten und uns nicht drüber stellen. Ich glaube, dass viele Gott gefunden haben, aus der Erfahrung heraus, dass sie Not hatten und gebetet haben und Gott ihnen geholfen hat. Ich habe einen Bekannten, der hatte als Jugendlicher einen schweren Autounfall. Er hat nur knapp überlebt. Und da hat er gesagt, Gott, du hast mir mein Leben geschenkt. Jetzt schenke ich dir meins. Und das war eine Lebenswende für ihn. Er kannte Gott vorher nicht so. Und es war die Lebenswende, dass er sich Gott zur Verfügung gestellt hat und dann begonnen hat, Gott zu dienen. Er wehrt uns nicht ab, wenn wir in Not gebetet haben, sondern er hilft uns gerne. Ja, dann diese Geschichte mit den Priestern. Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erläutert bei den Kindern. Manchmal ist es ja gar nicht so, dass Gott auf unsere Bitte so eingeht, wie wir es uns vorgestellt haben. Also ich denke, sie haben ja im besten Fall wirklich erwartet, dass Jesus jetzt kommt, vielleicht ihnen die Hände auflegt und sie heilt. Und dann schickt er sie zu den Priestern. Sie sollen Schritte gehen. Sie sollen vertrauen. Er erwartet von ihnen einen Glaubensschritt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was oft bei uns so ist, dass Gott uns, wenn wir ihn bitten, einen Glaubensschritt von uns erwartet, weil er uns auf diesem Weg berühren will, helfen will, aber uns im Glauben herausfordert, etwas zu tun. Bei Petrus war es so, Petrus hat ja gesagt, lass mich auf dem Wasser gehen, als Jesus ihm auf dem Wasser entgegenkam. Und Jesus hat dann gesagt, komm. Und er hat ihm nicht vorher ein Floß aufgebaut, sondern er musste aus dem Boot aussteigen und aufs Wasser gehen und dieses Wagen. John Wimber, der langjährige Leiter, Gründer der Vineyard-Bewegung, hat immer gesagt, Glaube buchstabiert man so. Auf Deutsch sage ich es jetzt. R-I-S-I-K-O. Risiko. Und das ist immer wieder etwas, wozu er uns einlädt, dass wir ein Risiko eingehen. Vielleicht auch mit dem Risiko einzusacken, mit dem Risiko uns zu blamieren, mit dem Risiko, dass es nicht so geschieht, weil wir uns verhört haben. Aber er wird uns die größten Erfahrungen machen lassen, wenn wir uns auf das Risiko einlassen. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, wie das so in meinem Leben war und ist. Und tatsächlich ist es so, dass da, wo ich große Risiken eingegangen bin, im Vertrauen auf ihn, das sind die Geschichten, die ich jetzt noch weiß und die ich erzählen kann. Und da gibt es große und da gibt es kleine. Bei mir war das Studium, das Theologiestudium, es war die Gemeindegründung, es war die Kündigung meines Beamtenstatus, es war eine Wohngemeinschaft mit Gütergemeinschaft. Es waren verschiedene Dinge, wo ich ein Risiko eingegangen bin. Und weil ich den Eindruck hatte, Gott gehört zu haben und er hat mich beschenkt. Aber es war ein Risiko. Ich habe heute Morgen das neue Leitervideo von Martin Bühlmann angehört und erzählte, der war in Mittel- und Südamerika mit der Georgia zusammen vor ein paar Wochen. Und auf einmal hatte er beim Essen den Eindruck, bitte den Kellner, den Ober, fürs Essen zu beten. Also etwas abgefahren, wirklich abgefahren. Und er wusste ja überhaupt nicht, ist er jetzt Christ oder nicht, kennt er Gott oder nicht. Er sagt, das ist ein bisschen verrückt. Aber er ist dann das Risiko eingegangen. Er hat dem Kellner dann, als er das Essen serviert hatte, gesagt, ja, also ich habe noch eine Bitte. Könnten Sie vielleicht noch fürs Essen für uns beten? Und der Ober ist erschrocken, ist etwas zurückgegangen und hat dann, so nach dem Motto, der Gast ist König wahrscheinlich, frei gebetet für das Essen. Obwohl Martin merkte, das ist jetzt nicht ein Christ, der das so jeden Tag macht, sondern das ist für ihn wahrscheinlich was ganz Neues gewesen. Und er hat in freien Worten gebetet und dann ergab sich ein wunderbares Tischgespräch mit diesem Ober über Gott. Und es waren natürlich auch Leute da aus den Vineyards da in Mexiko, wo es war, oder Costa Rica, ich weiß nicht genau. Und dann haben sie ihn dann einladen können in die Gemeinde und sie haben halt von über Gott geredet. Glaube buchstabiert sich wie Risiko. Ein Glaubensschritt. Lasst uns kurz mal innehalten und was habt ihr schon mal so erlebt? Jeder für sich. Das wäre jetzt auch ein Punkt, um das noch auszutauschen, aber wir haben ja Erntedank und der Text geht noch ein bisschen weiter, denn nur einer kommt zurück, das haben wir vorhin schon gehört. Die anderen 9 sind von der Bildfläche verschwunden. Und ich glaube, das ist tatsächlich häufig so. Viele Menschen beten, viele Menschen bekommen dann das, was sie gebeten haben und dann vergessen sie es. Sie vergessen es einfach. Ich kenne das von vielen Menschen, auch für die ich schon gebetet habe. Sie sind dann wieder gesund geworden und dann haben sie Gott wieder vergessen. Und es waren halt die tollen Ärzte, die dann geholfen haben. Und die gute Medizin. Ist man wieder gesund, ist Gott schnell vergessen. Hat man die Prüfung bestanden, kommen bald andere Sorgen. Ist die OP gut gelaufen, hat man Glück gehabt oder gute Ärzte? Nur einer von den 10 kehrt zurück. Und Jesus fragt, wo sind denn die übrigen 9? Es sind doch 10 gesund geworden. Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren und ihm zu danken, außer diesem Fremden? Und dann sagt er zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen, wörtlich, dein Glaube hat dich gerettet. Nur einer erinnert sich, er dankt und er bekommt zur Gesundheit hinzu jetzt die Beziehung zu Gott. Und das macht den Unterschied. Und so hat diese Erfahrung in seinem Leben sein Leben verändert. Also er ist nicht nur gesund geworden, die anderen sind auch gesund geworden. Die wurden nicht mehr krank. Es ist nicht so, dass Gott die dann aus Strafe auf einmal wieder krank werden lässt. Nein, sie blieben gesund. Aber der eine bekommt zur Gesundheit hinzu die Beziehung zu Gott. Er hat das Heil empfangen. Er hat nun ein Leben in einer neuen Dimension. Denn wer dankt, geht eine Beziehung ein. Wer dankt, anerkennt, dass er etwas geschenkt bekommen hat. Wer Gott dankt, sagt damit, dass er keinen Anspruch darauf hat, sondern dass es ein Geschenk ist. Und dieser Dank vermehrt seine Freude und entdeckt den Geber, der dahinter ist, und ehrt ihn. Und begibt sich so auch in die Beziehung zu Gott. Gott wartet darauf, dass aus der Einbahnstraße seines Gebens eine doppelt befahrbare Straße wird. Es Seine Zuwendung, unser Dank. Seine Zuwendung, unser Dank und so Beziehung.